Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kurzer Hinweis: Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch weiterhin ist Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch eure Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO, Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich Deine Spende hilft, auch unterstützt, unter anderem mit 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT-Talks. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Long Beach Grand Prix Rennen der IMSA WebTech Sports Car Championship. Und das war auch mehr oder weniger das Einzige, was wir an diesem Wochenende zu berichten haben. Klar, die GTC Race war auch noch am Oschersleben, das ADAC Racing Weekend war dort, aber das ist, glaube ich, für uns relativ uninteressant. Dort war David Schumacher am Start und hat dort sein GT3-Debüt offiziell gegeben in einem Rennen. Aber ich glaube, wir können über die GTC Race gerne nochmal übers Jahr so reden, aber glaube ich für diesen Moment eher dann doch uninteressant aus meiner Sicht. Aber wir schauen umso mehr auf die IMSA WebTech Sports Car Championship mit eben diesem Rennen aus Long Beach. Und dort ging es richtig zur Sache. Die Aufholjagd von Sébastien Bourdais, das war das bestimmende Thema über dieses Rennen. Und natürlich auch die vielen Cautions, die es wieder gab. Das Debakel für die BMW in der GTD Pro, / auch in der GTD, zumindest auch im Qualifying in der GTD. Und darüber sprechen wir ebenfalls auch, genauso auch wie auf die European Le Mans Series, die startet an diesem Wochenende in Paul Ricard. Und dort schauen wir mal aufs Feld und wer so mit dabei ist und wer auch sein Ticket in Richtung Le Mans so ziehen kann. Das Ganze jetzt hier in der neuesten Ausgabe des GT-Talks. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuesten Folge. Eine kleine Anmerkung und ein kleiner Hinweis, bevor wir so richtig durchstarten, nämlich am Ostersonntag kommt eine spezielle Folge auf euch zu, das GT-Talk-Thema, nämlich mit der Zukunft des Motorsports. Wie nachhaltig ist Motorsport im Generellen? Darüber haben wir gesprochen in unserem großen Talk mit Tobi Blum von eFormel.de und unserem Kollegen von meinsportpodcast.de Kevin Scheuren für Starting Grid. Und dort beleuchten wir mal, wie die einzelnen Serien oder wie generell der Motorsport dort abschneidet. Was man hätte verbessern können oder was man ja vorhat in den nächsten Wochen oder auch Jahren. Und das jetzt eben in unserer Spezialausgabe, das Ganze am Sonntag. Und dann haben wir für euch am Ostermontag noch eine Spezialausgabe in dem Sinne. Unser Bonustrack, nämlich kommt dort der Greenpeace-Mobilitätsexperte Benjamin Schäffern zu Gast und der wird nämlich über ja, die generellen Probleme in dem Sinne über die Mobilität und auch im Motorsport sprechen und was man wirklich verbessern kann und was aktuell noch deutlich schief läuft. Das für euch als Podcast-Hinweis für euch hier im GT-Talk. Das läuft natürlich das Ganze am Sonntag natürlich auch bei ePod, dem eFormel.de Podcast und auch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de, unser GT-Talk-Thema. Das für euch mal als Orientierung. Wir starten jetzt aber wirklich los mit dem IMSA Worldtec Sports Car Championship Wochenende. Der Acura Grand Prix of Long Beach stand an. Dies hat nämlich der Saisonauftakt, nämlich der IMSA Sprint Cup Serie heißen, nämlich der WeatherTech Sprint Cup Serie, die ja immer auf Langstreckenrennen verfolgt, nämlich auf Long Beach, auf dem Rennen von Laguna Seca mit Ohio Detroit Canadian Park, also in Kanada, dort in Mosport, Lime Rock, Road America und VIR, in der Virginia International Raceway. Und das ist nicht ganz uninteressant, gerade über diese kürzere Distanz, denn es geht ja nicht nur um den Michelin Endurance Cup, nämlich auch über den WeatherTech Sprint Cup. Klar, darüber erschließt sich ja, wenn man beide Serien zusammennimmt quasi oder beide Wertungen zusammennimmt, diese ganze Meisterschaft, aber da schauen wir nochmal später drauf. Das war eben dieser Auftakt der IMSA WeatherTech oder der IMSA WeatherTech Sprint Cup Serie und dort ging es da in Long Beach dann dabei, im Qualifying, dort starten wir einfach mal rein, gab es zuerst die Megapole von Sebastian Bourdais, vom Franzosen im Cadillac mit der 01. 1:09.472 haben dafür gesorgt, dass er rund 3 Zehntel vor seinem Teamkollegen Alex Lynn, dem Ex-Formel-E-Piloten, dort an den Start ging. Meyer Shank im Acura, damit bester Acura auf 3, mit Tom Blomqvist auf dem Auto mit rund ja fast einer halben Sekunde Rückstand. Dann Pipo Derani und Tristan Nunez. Pipo Derani, der die Zeit gesetzt hat mit einer 1:10.001. Ja, über eine halbe Sekunde langsamer als das Auto mit der 01. Vautier und Westbrook. Vautier am Steuer gewesen für JDC Miller Motorsports auf der 5. Mustang Sampling quasi. Und Platz 6. Und das ist eigentlich eine reine Enttäuschung für das Kunike Minolta Acura Team mit der Startnummer 10. Rund 1,1 Sekunden hinter dem Pole-Setter, nämlich Sebastian Bourdais für Cadillac Racing. In der GTD Pro konnte Corvette die Leistung, die man aus Sebring gezeigt hat, bestätigen. Dort fuhr man ebenfalls die Pole ein, ganz knapp 0,067 Sekunden vor Conor De Filippi im BMW M-Team RLL BMW M4 GT3. Doch da wurde am Ende dann was ganz anderes zu beobachten für BMW, nämlich war der Ladedruck nicht so, wie er sein sollte. Dort hat man im Endeffekt nicht in dem Sinne gehandelt, wie man dort handeln sollte, nämlich aufgrund der BOP, dass eben 2 der 3 BMW M4 GT3 neben dem Team RLL war man auch tatsächlich mit dem Auto von Robbie Fawley nicht ganz zufrieden, nämlich mit dem Auto von Turner Motorsports und somit hat man eben die angegebene Maximalleistung von 7000 Umdrehungen zwar leicht überschritten, aber das eben ja nur sehr, sehr leicht und das eben mit dieser Drehzahl und eben dem überarbeiteten Turbobus, den der BMW eben für dieses Wochenende bekommen hat, geht das eben nicht und somit ja hieß es dann für BMW und eben für Turner und auch für das Rayham Letterman Lanigan Racing Team ab nach hinten. So hart ist dann immer die IMSA und das auch vollkommen zu Recht, nämlich wer sich nicht an die Regeln hält, gehört einfach dann nach hinten und muss sich eben über das ganze Rennen dann eben neu sortieren und das hat man eben getan und das auch vollkommen zu Recht. Matt Campbell und Matthew Jaminet damit neu auf der 2, also jeder rückt quasi einen Platz auf, Huff Motorsports kann so wieder so oder kann in der GTD Pro ganz gut Fuß fassen, genauso auch wie man es in der GTD gemacht hat. Ich meine, Matt Campbell und Matthew Jaminet eigentlich ein sehr, sehr gutes Paar zusammen. Hall of Racing mit dem Aston Martin Vantage GT3 müssten viel gut machen, denn von Daytona und Sebring hat man von dem Aufgebot eigentlich wenig gesehen, bis gar nicht. Da lief auch viel schief, genauso für Wes O'Sullivan, für Jack Holdsworth und Ben Burnicote. Dort will man auch ebenfalls viel gut machen. Ganz anders lief es ja für Vertic Racing. Dort war man in Daytona und Sebring ganz gut unterwegs. Hat man ja gewechselt von Porsche auf Mercedes. Das Mercedes-Angebot eigentlich gar nicht für dieses ganze Jahr gedacht. Doch Mercedes supportet ja so extrem dort auch in den USA, dass man dort eben dieses Auto besser einsetzen kann. Cooper McNeil hat selber auch gesagt, dass das Auto eben ihm besser passt und besser steht. Und deshalb jetzt eben mit dem Mercedes unterwegs. Geholfen hat es zwar im Qualifying nicht, denn Cooper McNeil gefahren 1,695 Sekunden zurück hinter dem Pole-Sitter Jordan Taylor und damit zwar die fünfte Position nach der Rückversetzung vom BMW M-Team RLL, aber zufrieden darf man da eigentlich nicht sein. Anders lief es dort eben der GTD. Dort denkt man auch, oh, dort müsste eigentlich Porsche oder so relativ stark sein. Ja, denkste, BMW ganz weit vorne. Brian Sellers und Madison Snow. Madison Snow, der die Pole gefahren ist. 1.18.487. Dort mit einer starken Pole-Leistung. Robbie Fawley und Bill Oberlin wollen wir da mal rausstreichen, denn die Zeit ja nicht konform den Regeln her entsprochen gestanden. Sonst wäre man auf 2 in der ersten Reihe in der GTD gewesen. Aber das eben mit der Zurücksetzung. Team Kharkov Motorsports. Mercedes folgten dann auf der 2, eben mit Mike Skeen und das eben auch mit einer starken Leistung. Zwar eine halbe Sekunde fast hinter dem BMW von Paul Miller Racing, die ja umgestiegen sind von Lambo auf BMW, aber ja, das eben mit so einer starken Leistung. Starke Leistung war es ebenfalls auch für McLaren im 720S GT3 für Crucial Motorsports und das sorgte mit 0,445 Sekunden Abstand für die insgesamt drittbeste Zeit und das Ganze dann eben tatsächlich vor dem Auto von William Ward Racing und dem besten und dem zweitbesten Mercedes. Von der Besetzung her mit Russell Ward und Philip Angeles denkt man, das ist der bessere Mercedes, war aber zumindest in dem Qualifying nicht so, viertbeste Zeit und Mario Farnbacher und Miller machen für Guardian Racing im Acura NSX GT3 tatsächlich die Top 5 fertig und das Ganze für Guardian Racing eine starke Leistung. Beste Acura in diesem Feld gewesen, neben Rick Ware ja nur 2 Acuras am Start gewesen in Long Beach. Schauen wir aufs Rennen. Und das ging einigermaßen okayisch los, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass direkt in Turn 1 zwar nichts passiert ist, aber direkt eigentlich schon in der Hairpin, kleiner Kontakt mit dem Acura von Wayne Taylor Racing, dort auch ein bisschen was abgefallen, aber das Ganze ging ohne irgendwelche Cautions, ohne irgendwelche zusätzlichen Pitstops aus, also von dem sehr in der Her die Hairpin schon alleine vor dem Start. Ja, ein bisschen das Problem gewesen in diesem Rennen, aber ich glaube, das war in vorherigen Jahren noch einigermaßen viel schlimmer zu sehen. Die Pace bestimmte im ersten Moment Sebastian Bourdais, konnte sich auch ganz gut absetzen, doch dann irgendwann folgte der Fehler in der Hairpin, das schon relativ früh und das einfach beim einer der Überrundeten, beim CMG Porsche, der in diesen besonderen Farben dort unterwegs war, ja, das Ganze mit Kyle Washington unterwegs, ja. Der hat zwar wenig Rolle in dem Sinne gespielt, aber war halt eben der erste zu überrundende GTD und ja, so hat sich Sebastian Bourdais etwas überschätzt in dem Sinne und wollte in der Hairpin eben überholen und ja, dann sorgte es dafür, dass er eben nicht rumkam und dann vor der Mauer stehen geblieben ist. Man denkt erst, er ist eingeschlagen, hat irgendwie Kontakt gehabt mit dem Porsche, der dann auch später in der Wiederholung zu sehen ist, aber nein, das war alles selbst verschuldet von Sebastian Bourdais, hat dann seine Führung natürlich verloren und damit auch 20 Sekunden, über 20 Sekunden Abstand gehabt auf den bis dahin führenden Cadillac von Alex Lynn und Earl Bamber, die das Rennen danach bestimmt haben. Aber Sebastian Bourdais eben mit seiner starken Leistung, das kann man auch ganz gut sehen, eben in diesem Lab-Chart, die wir hier haben, die wir immer von IMSA zur Verfügung bestückt haben, nämlich das Ganze in Runde 5 passiert. Dann ging es extrem weit nach hinten, besser gesagt von Runde 5 in Runde 6, von Platz 1 auf Platz 6 und die Aufholjagd ging dann tatsächlich, bis die ersten Boxenstops dann kamen, bis Runde 13 oder besser gesagt Runde 14, dort ging ja schon Kunneke Minolta, also das Wayne Taylor Auto, schon frühzeitig in die Box, da wollte man alleine mit einer Zwei-Stopp-Strategie oder mit einer anderen, schon früheren Zwei-Stopp-Strategie etwas anderes machen, doch die ging am Ende ja nicht wirklich auf, kann man so sagen. Und dort sorgt es eben dafür, dass man weiterhin hinterem Treffen blieb. Sorgte dafür, dass Sebastian Bourdais eben auch lange Zeit in dieser Clean Air gefahren ist und dort auch ja Zeit eben gut gemacht hat. Und das Ganze, wie gesagt, wegen der Clean Air, aber auch wegen seiner Pace. Er hat nach dem Fehler einfach nur Zeiten hingeballert, die waren von jenseits und gut und böse, muss man wirklich sagen. Immer rund um so Personal Best Zeiten, die er dorthin gelegt hat. Runde 16 war tatsächlich mit die beste Zeit, 1:10.317, wo es dann tatsächlich dann später zu diesem Fehler kam und dann dort tatsächlich diesen Fehler einfach dann dort gab mit dem Cadillac in der 0-1 und ja, bis Runde 40 ging diese Aufholjagd dann von Sebastian Bourdais und schon in Runde 29 sogar schon, hat er die Führung wieder errungen und ging dann tatsächlich als Führender in die Box und das blieb dann tatsächlich auch so bis zum Rennende. Da konnte dann Ringer van der Zande das Rennen ziemlich gut beenden. Und das muss man wirklich sagen, die Aufholjagd von Sebastian Bourdais, also wenn man das Rennen selber nicht gesehen hat, dann glaubt man das kaum, wirklich diese 20 Sekunden dort aufgeholt, zwar klar, diese Clean Air oder auch dieses geringere Verkehrsaufkommen, das man dann doch noch hatte, aufgrund dessen, dass das Feld einfach noch sehr, sehr eng beieinander ist, wo der Fehler von Sebastian Bourdais passiert ist, aber alleine dieses Commitment dann noch zu sagen, der Kollege von Motorvision TV, Pete Fink, sagt immer gerne, dicker Hals macht schnell und das konnte man bei Sebastian Bourdais wirklich sehen, sagte auch später im Post-Race-Interview mit Sportscar Freesting C5, es war ein bisschen komplizierter, als hätte es sein sollen, ich konnte im Verkehr super aggressiv sein, weil das Auto so gut war, von da an hat jeder gesehen, was passiert ist und dort ist man dann eben dem Sieg entgegengefahren und das eben super, super stark in diesem Auto von Cadillac Racing und auch das Schwesterauto war super stark unterwegs, Alex Lynn und Earl Bamber, die dann nach der folgenden Distanz dann auf der zweiten Position zu sehen waren, Acura muss man wirklich sagen, wieder keine starke Leistung, Meyer Shank Racing zwar auf Schlagdistanz mit dem drittplatzierten Tristan Vauthier und Richard Westbrook, aber auf langer Sicht über das Rennen war nicht viel zu holen bei dem Team von Meyer Shank, genauso auch wie von dem Cunicle Minolta Acura von Wayne Taylor Racing. Dort ging ebenfalls nicht viel zusammen und das Auto, der Championship-Steller aus dem Jahr 2021, Pipo Derani, zusammen mit Tristan Yunis, hätte ich aus meiner Seite tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Wheel Engineering auf Platz 5 nur in der Wertung zu sehen. Schauen wir auf das Rennen der GTD Pro. Dort tatsächlich das Rennen ziemlich vorerst dominiert worden von der Corvette. Fast schon ähnlich zu sehen, wie wir es in Sebring gesehen haben. Dass die Tempobestimmung von Corvette eben sau stark war. Aber im Endeffekt konnte man das nicht bestätigen. Klar kam dann noch diese Strafe hinzu, aufgrund dessen, dass man eben das Equipment hatte. Also etwas an Equipment an der Boxengasse, was eben nicht so sein sollte, wie es sein sollte. Und damit ging es dann mit einer Durchfahrtsstrafe nach dem Boxenstopp zurück. Und das, obwohl man bis dahin eigentlich, wenn geschehen, bis dorthin sehr, sehr gut bestimmt hat, eben bis zu dieser Boxenphase, die man dort eingelegt hat. Verfolger und lange Zeit dort hinten dran war das Auto von Pfaff Motorsports, doch dann erfolgte in Runde 29 ein dickes Problem für die Porsche-Mannschaft. Dort ist ein Schaden aufgetreten, den man tatsächlich so eigentlich für nie so wirklich möglich halten kann, muss man wirklich so sagen. In ihrem Tweet und in ihrer Äußerung heißt es, dass das Rennen eben beendet ist nach Runde 29, nachdem eine Radmutter in der Boxengasse durch eine Öffnung des Autos ging und den Kühler damit beschädigt hat. Eine unvorhersehbare Situation, aber man werde in am WeatherTech Raceway, nämlich in Laguna Seca, besser und stärker zurückkommen. Also das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Diese Radmutter in der Boxengasse in den Kühler dort rein und das zerstört einem dann dort das Rennen. Muss man wirklich erstmal, ja, das ist unglaublich und extrem ärgerlich, wenn man dann überlegt, wie es dann in Richtung Meisterschaft ausgeht. Später, wie gesagt, ja, nach dem Boxenstopps, da ging ja, war ja viel los in der GTD Pro dann mit den Boxenstopps, nachdem ja Corvette Racing dann die Strafe bekommen hat, Pfaff Motorsports ausgeschieden ist und danach eben das Auto mit der 25 aufgrund der anderen Strategie eben die Führung übernommen hat, da aber dann später aufgrund der Cautions die Minimum Drive Time oder die Maximum Drive Time dort ein Problem wurde oder geworden ist in dem Sinne und die 25 eben im Nachhinein dann komplett nach hinten musste, Maximum Drive Time erreicht und damit letzter Platz in der GTD Pro gewesen. Das sind wir schon vorweg. Dort dann eben in der Reihe der Boxenstops oder nach diesen Strafen hat das Heart of Racing Team extrem profitiert mit dem Duo mit Ross Gunn und mit seinem Co-Piloten, nämlich dem Spanier Alex Riberas. Und dort ging man eben als Führender aus dieser Situation raus. Die Caution ist natürlich auch so ein Thema gewesen, was denen natürlich extrem entgegengekommen ist. Lange Zeit hatten wir, oder die großen Caution-Phasen kamen ja ab Runde 42 bis 48. Dann hatten wir zwei Runden wieder Racing, dann wieder von 51 bis 54 und dann von 57 bis 58 dort dann die Caution-Phasen, die wir dann gesehen haben. Und dort dann eben die Ausfälle bzw. die Unterbrechung, die wir hatten. Einmal hatten wir eine Unterbrechung wegen dieser Curb-Auflösung in Turn 8 dürfte es gewesen sein. Dann einmal den Einschlag von dem Teamkollegen von Heart of Racing, nämlich von Maxi Martin in dem Aston Martin in der GTD Pro und das Ganze nach dem Kontakt mit dem Führenden oder Langzeitführenden mit dem Paul Miller Racing BMW. Und dort ging man eben dann in die Mauer, unglücklicherweise, und Runde 57 und 58 ging es dann nochmal für zwei Runden unter Gelb, nachdem es dann auch für den Caravan with Parkamerain Racing Lambo dann in die Wand ging. Und das ist ziemlich unglücklich, muss man so wirklich sagen. Das Ganze aus Sicht immer der GTD Pro ausgeschrieben. Die Rundenzahl in der DPI war es natürlich dann jeweils immer ein paar Runden später. Also diese aus ihrer Sicht die Rundenanzahl. Dann eben diese GTD Pro ziemlich einfach beschlossen worden. Dann kam noch im Endeffekt ein Zwischenfall auf mit Raffaele Marcello, der dafür gesorgt hat, dass er sich selbst nochmal mit einer Strafe aufgebrummt hat. Das Ganze ja einfach unglücklich, da man eben Zeit gut machen musste. Die Cautions kamen denen nicht wirklich so entgegen. Dort wurde man ja auch im Qualifying nach hinten gesetzt, beziehungsweise man war einfach nicht so gut im Qualifying und musste eben von weit hinten starten. Und da quasi auch in dem Sinne, dicker Hals macht nicht schnell, sondern diesmal dicker Hals ist eher so frustrierend am Start. Aber für Raffaele Macello, glaube ich, sollte es in anderen Rennen deutlich besser laufen. Das steht aber auch mal fest. Das eben die GTD Pro, die wurde besiegelt nach diesem Rennen mit dem Sieger, nämlich wie schon erwähnt, Heart of Racing mit Russ Gunn und Alex Riberas, Jack Horsforth, Ben Burnicoat auf der zweiten Position in der Klasse und Platz 3 machten eben Corbett Racing für unter sich aus, Antonio Garcia und Jordan Taylor, die das Auto mit der Corvette C8R eben über die Linie gebracht haben in der dritten Position. Es geht zumindest mal in die richtige Richtung für das Team von Corvette. Platz 4 machte am Ende dann noch quasi das Auto von Conor DiFilippo und Jack John Edwards aus in der Klasse der GTD Pro. Das Ganze aber quasi nicht wirklich Platz 4, denn man wurde ja komplett nach hinten geworfen in dem Ergebnis. Somit Platz 4 ging dann an das World of Tech Racing Team und Platz 5 eben an das BMW-Team RLL und Pfaff Motorsports, eben mit dem Ausfall nur leider auf der 6. Position. Und das schlägt sich natürlich auch in den Punkten auf. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. In der GTD-Wertung, in der einfachen GTD-Wertung quasi, ohne Pro, ohne Zusatzbezeichnung, war es tatsächlich ein dominierendes Rennen und ein quasi langweiliges Rennen für Paul Miller Racing. Zwar hat man über die Distanz die Gelbphasen natürlich nicht für sich profitieren können, aber das Ganze eben in dieser Reihenfolge, dass man ja einfach das Rennen fast schon selbst dominieren konnte, teils mit 10 Sekunden Abstand in Richtung der Gegner in der eigenen Klasse und man konnte auch zeitweise gut mit den GTD Pro Autos mitfahren, also mit den Autos, die ja quasi gleich sind, wo ich ja am Anfang noch gemeckert habe, warum gibt ihr keinem eine andere BOP, scheint aber, und das ist auch wirklich so, mit den Fahrern so geregelt zu sein, dass das einfach wirklich passt und wenn halt eben ein GTD Auto schneller sein kann als ein GTD Pro Auto, warum denn nicht überholen, und das hat Paul Miller Racing eben geschafft. Zwar hat man natürlich auch so ein bisschen profitiert von den Strafen, die ja Corvette Racing gehabt hatte, in der aus der Gesamtsicht gesprochen, vom Gesamtergebnis, dort landete man nämlich auf Platz 9 vor dem Corvette Racing Fahrzeug, was auf der 10. Position gelandet ist, heimste aber den Klassensieg ein in der GTD, das eben ziemlich deutlich zeitweise im Rennen, wie schon erwähnt, dass man diesen Abstand eben wirklich selbst dominieren konnte und da eben die Pace wirklich gegangen ist. Also man fuhr einen sauberen Start-Ziel-Sieg ein, denn selbst nach den Boxenstops hat man das Führungspaket nicht abgegeben. Platz 2 und damit auch ein starkes Rennen von Guardian Racing mit Mario Farnbacher und Mac Miller und dort ging es dann eben für Guardian Racing auf Platz 2 starker Auftritt in Long Beach mit dem Acura, die dann doch ja ziemlich unter Wert geschlagen worden sind, zwar insgesamt, denn Rick Ware ja zwar mit dieser neuen Aufstellung dabei, mit Eversley und Reed, aber dahinter steht das Eurasia-Team mit dem Rick Ware-Einsatz von Acura, also die müssen sich noch vielleicht so ein bisschen akklimatisieren, sagen wir es mal so, für Long Beach hat es ja schon mal nicht schlecht ausgesehen. Aber wie gesagt, Guardian Racing Acura NSX scheint dann doch in Long Beach ziemlich gut zu funktionieren, denn sonst wäre ja nicht Platz 2 rausgesprungen. Mario Farnbacher, wie schon erwähnt, lange Zeit und jetzt über die Jahre in der IMSA mit dem Acura unterwegs gewesen. Zwar die letzten Jahre wenig Einsatzzeit bekommen in den gewissen Teams für Acura. Ja, in den Jahren vorher ja Meister gewesen in der GTD-Klasse. Aber ja, eine lange Saison oder zumindest die Sprint Cup Wertung müsste er schon so weitermachen für Acura und das wäre dann wirklich sehr, sehr gut, auch für Guardian Racing und Mac Miller natürlich. Frankie Montecarlo und Alan Tillitz für Vasa Sullivan Racing, dort insgesamt ein sehr, sehr starkes Wochenende für die Lexus-Mannschaft. Vasa Sullivan ja in der GTD Pro, haben wir vorher schon besprochen, auf Platz 2 und in der GTD auf Platz 3 zu sehen. Robbie Fawley und Bill Oberlin nach einem verkorksten Qualifying, aufgrund dessen, dass er nicht alles zusammengepasst hat beim Auto und nicht alles legal war, Platz 4 rausgesprungen, von ganz hinten nach ganz vorne geworfen, auch noch mit eigenen Fehlern eingebaut. Da hätte es aus ihrer eigenen Sicht noch ein bisschen nach vorne gehen können, aber ja, so ist es eben, eigene Fehler macht man und muss man auch selber einstecken. Da steckt man eben selber in die Kiste drin. Platz 4, in Anführungszeichen, nur für die Turner- und Sportmannschaft. Aber ich glaube, da darf man nach Sebring und nach Daytona dann doch ganz zufrieden sein, dass es zumindest im Sprint Cup mit dem Auftakt ganz gut funktioniert. Genauso wie bei Ride Porsche. Dort ging es im Qualifying gar nichts zusammen. Man stellte dort mit die letzten Reihen im Qualifying Hartwig und Halen dann auf Platz 5. Unterwegs gewesen, glaube ich, eine ganz gute Sache. Mike Skeeden und McGeller mit dem Kirchhoff-Auto auf Platz 6. Dort ging es dann extrem nach hinten, nachdem Qualifying man doch so sehr gut unterwegs war. Leider. Rob Ferriol und Catherine Legg auf der 7. Position für das Hardpoint Racing Team. Ja, in dem Sinne ein unauffälliges Rennen gefahren für die Mannschaft. Eversley und Reed hatten wir teilweise immer ein Bild gehabt für Rick Ware Racing. Wie schon erwähnt, ein ganz guter Einstand für die Mannschaft. Unter dem Radar fuhr das Auto von Inception Racing, der McLaren 720S GT3 von Brandon Ibri und Frederik Schandorf. Aber gut, mehr als Platz 9 ging auch nicht raus. Und Platz 10, und das ist die letzte Mannschaft, die das Rennen noch beendet hat, ist das GMG Racing Team mit Kyle Washington und John Sofranos. In diesem blau-gelben Auto, im Zeichen der Ukraine, kann man so sagen, unter der Hand gesprochen. GMG Racing hat damit nicht offiziell quasi dieses Auto beworben, aber ich glaube, die Message sollte von diesem Auto ganz da sein. Die Message war auch da, aber die Pace leider nicht. 2 Runden Rückstand mit dem Auto unterwegs gewesen, man war überhaupt nicht auf Pace, kann man wirklich so sagen. Nicht das Ziel gesehen haben, die Autos von Caravan with Prgrind Racing, der Lambo, haben wir schon erwähnt, das Auto von Romain de Angelis und Maxime Martin, das Crucial Auto von John Miller und Patrick Halton für Crucial Motorsports, dort technisch ausgefallen, und Rick Russell Ward und Philip Ellis auf Platz 14, dort eigenverschuldet Philip Ellis in der Mauer gewesen und dort das Auto dann eben, ja, zu Schrott, in Anführungszeichen, gefahren, nach 46 Minuten in der Mauer gehangen und leider nicht mehr weiter gegangen für die Mannschaft von Windward, die dann ja in der Meisterschaft ja auch ebenfalls vertreten sind über die ganze Saison. Schauen wir auf die Meisterschaft und dort kehren wir wieder zurück in der GTD-Klasse. Alex Lynn, Earl Bamber weiterhin vorne in der Meisterschaft nach Long Beach mit 1005 Punkten, ganz knapp gefolgt von Richard Westbrook und Christian Wautier, Olivier Jarvis, Tom Blomqvist auf Platz 3, Philipp Albuquerque, Ricky Taylor auf Platz 4, Renger van der Sande und Sebastian Bourdais in Anführungszeichen nur auf Platz 5. Aber ich glaube, da sollte noch einiges nach vorne gehen, genauso für Buderani und Tristan Yunus auf Platz 6. Und dann kommen schon die ersten, oder das sind im Endeffekt die Autos, die wir dann so gesehen haben, die ja den vollen Einsatz dann auch fahren. Dahinter kommen dann die, ich sag jetzt mal, die dritten Fahrer, unter anderem ja auch dabei Loic Deval, Ugolin Stevens, Mike Conway und Rosemary Lopez, die aber nicht eben die ganze Saison fahren. Genauso auch wie das Auto oder der Fahrer, besser gesagt, nämlich Helio Castroneves, der ja gewonnen hat, das 24-Stunden-Rennen mit Meyer Shank Racing. Schauen wir auf die Teammeisterschaft, 1005 Punkte für Cadillac Racing mit der 02. Dort spiegelt sich in dem Sinne das wieder, JDC Miller Motorsports 1002 Punkte, Meyer Shank Racing auf Platz 3, Koenig & Minolta Acura auf Platz 4 zu sehen. Also für die 01, die ja die Rennen, oder die das Rennen jetzt auch mal beendet haben mit der 01, also auf der ganz großen Position, nämlich mit hier 350 Punkte mitgenommen haben für den Sieg, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache jetzt, ja, einen Schritt in Richtung nach vorne zu machen. Meisterschaftswertung die Herstellerwertung, besser gesagt, Cadillac gegen Acura, ist Cadillac aktuell vorne, 1122 Punkte zu 1089 Punkte. Aber ich glaube, über die Saison her sollte es dann nochmal spannend werden. LMP2 und LMP3 ja in dem Sinne nicht dabei. Da war ja Sebring das erste Punkterennen für die Prototypen der zweiten und dritten Klasse. Aber in Long Beach waren sie ja eben nicht dabei. WeatherTech Raceway sind sie dann wieder am Start. Dann geht's nach zur GTD Pro. Dort führen aktuell Antonio Garcia und Jordan Taylor. Noch vor dem Auto von Matthew Jarmini und Matt Campbell, die ja ausgefallen sind. Trotzdem die 260 Punkte ja gekriegt haben aufgrund der Positionierung. Ben Wernicke und Jack Holsworth mit 919 Punkten dann auf Platz 3. Cooper McNeil und Alex Riberas dann auf Platz 4 und 5. Cooper McNeil durfte ja aufgrund dessen, trotzdem er das Fahrzeug gewechselt hat, die Punkte behalten. Denn es ist eine Meisterschaft der Fahrer. Und in dem Sinne konnte er die 830 Punkte, die er jetzt hat, auch vorher schon behalten, die Punkte, die er in Daytona und Sebring eingefahren hat. Ross Gunn auf Platz 5 mit Alex Riberas, 816 Punkte. Und dann folgen Conor DeFilippo und John Edwards auf 767 Punkte. Das sind dann tatsächlich die beiden schlechtesten aus der gesamten Saison her gesehen. Dann, wie schon erwähnt, Corvette vor Pfaff, vor Weiser Sullivan, WeatherTech Racing, Hard Off Racing und dann BMW Team RLL. Punkte bleiben alle gleich für diese Mannschaften. Dann Chevrolet in der Herstellerwertung mit 1000 Punkten vorne, also 1000 Punkte hat man eingefahren, 40 Punkte vor Porsche, Lexus, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ferrari und Acura. Letztere drei aber nicht über die ganze Saison zu sehen. Schauen wir in die GTD-Wertungen und dort sind Mike Skeen und Steven McAller weiterhin vorne mit dem Auto von zu sehen, nämlich vom Team Gilbert Kalkhoff Motorsports. Die bleiben dann vorne in der GTD-Meisterschaft. Dabei muss man sagen, das Rennen von Long Beach kein Punkterennen für die GTD-Meisterschaft, aber ein Punkterennen für die Sprint Cup-Wertung und da schauen wir ebenfalls rein. Die Sprint Cup-Wertung ja, interessant eben für diese Autos der GTD-Meisterschaft. Dort Brian Sellers vorne vor Madison Snow, Mark Miller, Mario Farnbacher, Aaron Tillitz und Frankie Di Montecarvo. Eben diese Meisterschaft der GTD-Fahrzeuge, der Sprint Cup von WeatherTech. Weiter geht's dann, der IMSA WeatherTech Sports Car Championship, wie schon erwähnt, in Laguna Seca. Das Ganze dann in gut zwei Wochen, April 29. Also in der Woche, von, also das letzte Wochenende im April, der erste Sonntag im Mai. Der erste Mai, ja, ein Sonntag. Und dort geht's dann für IMSA WeatherTech Sports Car Championship beim Hyundai Monterey Sports Car Championship dann in Laguna Seca, dann weiter in Monterey. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann in Richtung Europa wieder zurück. European Le Mans Series steht an, das Ganze in Paul Ricard. Wer dort an den Start geht und wer dort gute Möglichkeiten hat, noch sein Le Mans-Ticket dann zu ziehen für die European Le Mans Series, dann gleich später, hier nach einer kurzen Pause im GT Talk. Folgt uns gerne auf Social Media, während ihr die Pause dann nutzt. Bis gleich, hier im GT Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit der kleinen Vorschau zur European Le Mans Series von dem 4-Stunden-Rennen von Le Castellet in Frankreich von Paul Ricard. Insgesamt stehen 42 Autos auf der Starterliste. Dabei müssen wir schon mal eine kleine Missmeldung erfolgen, nämlich Juan Manuel Correa, der eigentlich für Prema Racing an den Start gehen sollte. Das wäre ja das erste Rennen für Prema Racing in der European Le Mans Series gewesen mit dem LMP2, muss leider zurückstecken. Leider einen Bruch gehabt, den der US-Amerikaner erfuhren musste, voraussichtlich eine Folge seines Unfalls noch von 2019, der in Spa-Francorchamps passiert ist und jetzt muss er eben zurückstecken. Lorenzo Colombo soll wohl den US-Amerikaner ersetzen und das ist wohl eben gerade beschlossene Sache und das bestätigt eben vor wenigen Minuten ein Sportscar 365 und so soll eben Lorenzo Colombo auch beim Preseason-Test jetzt schon über Montag und Dienstag eben verteilt worden ist, der Preseason-Test, der vor das Rennwochenende dann ansteht, dann dabei sein. Lorenzo Colombo, ja, auch schon dabei in Sebring für die WEC und jetzt eben in der European Le Mans Series Ersatzmann für Juan Manuel Correa. Schauen wir so ein bisschen auf die deutschen Paarungen. Sophia Flörsch dabei im Auto von Agave Pro Racing, wäre eigentlich für die G-Drive-Mannschaft an den Start gegangen, aber die Hintergründe wissen wir ja. Und da ja das G-Drive Racing Team nicht unter FIA-Flagge bzw. nicht unter neutraler Flagge starten möchte, hat G-Drive eben gesagt, wir fahren gar nicht. Und das hieß auch für die Fahrer bei G-Drive, unter anderem ja auch Sophia Flörsch, dann man muss sich umschauen. Und Agave Pro Racing hat die Münchnerin aufgenommen. Und so ging es eben und so geht's eben in Richtung des 4-Stunden-Rennens mit Ben Fiscal. Einen dritten Fahrer gibt es wohl aktuell noch nicht zu vermelden oder zumindest nicht in der Starterliste, denn dort steht aktuell noch keiner drauf. Mühlner Motorsport im LMP2 mit Matthias Kaiser und Thomas Laurent und Hugo de Wilde aus deutsch-belgischer Sicht interessant zu sehen. Mit der 21 dann drauf, die deutsche Sicht dann in dem Sinne hören wir in der LMP2 bis dahin dann auch schon direkt wieder auf, denn ja, viele Deutsche gibt es dort nicht, abgesehen von Markus Pommer, den wir noch im Auto von BHK Motorsport sehen in der 35, also zwar gibt es nicht viele Deutsche, unter anderem noch dabei Niklas Krütten bei Cool Racing, aber ja, drei davon im Endeffekt nicht schlecht zu Gesicht zu stehen in der European Le Mans Series. Aber darum geht es ja nicht, es geht ja um die starke Fahrerpaarung, nämlich auch mit United Autosport, die wir natürlich auch immer im Blick haben müssen, die 22, Phil Hansen, Tom Gamble und Duncan Tappe dabei in der 22 von United Autosport. Die stellen ja in diesem Jahr in Anführungszeichen nur ein Auto in der European Le Mans Series, aber im Vergleich zur FIA WEC sind es ja mal zwei Autos, aber in der European Le Mans Series ja dann nur eins. Schauen wir auf die starken Besetzungen auch von natürlich dem Auto von AF Corse. Das kennen wir aus der FIA WEC und dass man dort stark performen kann, weiß man spätestens auch seit Sebring. François Perdot, Niklas Nielsen und Alessio Rovera, die an den Start gehen für die Mannschaft, also die bekannte WEC-Besetzung, die wir hier haben bei AF Corse. Und das eben super, super stark. Klar, müssen wir auch schauen auf das TDS Racing Team, die dabei sind. Auch ein starker Gegner für die Pro-AM-Meisterschaft, wo auch eben das AF Corse Team dabei ist. Das PDS Racing X Valentin ist mit Philipp Charmandon, Matthias Beck und Timmy Timon van der Helm, der letztes Jahr noch Formel 3 gefahren ist, das war relativ unrühmlich, aber in der European Le Mans Series sollte sich da hoffentlich etwas besser einfinden. Besser einfinden sollte sich auch natürlich, wenn wir auf die Gesamtmeisterschaft schauen, natürlich auch das Inter-Europol Competition Team, Fabio Scherer, Pietro Fittipaldi und Devin Heineheimer Hansen dabei und dort in der 43 zu sehen. Starke Besetzung, Fabio Scherer für Pietro Fittipaldi und eben David Heinemeier Hansen, wirklich eine starke Besetzung, genauso wie Nicolas Lapierre, Niklas Krütten und Jeffy Jay, der an den Start geht mit Cool Racing. Niklas Krütten haben wir gerade schon aus deutscher Sicht ein bisschen besprochen, aber für Cool Racing natürlich interessant, dort einen Platinum-Fahrer dabei zu haben mit Nicolas Lapierre und einen sehr, sehr guten Goldfahrer wie Jeffy, der ja im Porsche Nachwuchsförderung in Asien dabei ist. Wenn damit die LMP2 gehen damit auf United Autosport zu sprechen, in LMP3, dort sind es nämlich zwei Fahrzeuge, die dort stellen, Billy Vorsini, Joshua Cagle und Vin Gazitz. Aus deutscher Sicht ganz interessant, Finn Gazitz für United Autosport zu sehen. In der 2 und in der 3 James Maguire, Kay von Berlo und Andrew Bentley dann dabei. Schauen wir noch auf immer so starke Fahrer oder immer noch starke Teams in der LMP3. Das sind auch die DKR Engineering Mannschaft, Tommy van Rompuy, Sebastian Alleres und Alexander Bogachonov, der unter der argentinischen Lizenz startet. Euro International dabei, immer stark, genauso wie das Nielsen Racing Team, Anthony Wells, James Liverton und Euro International mit Glenn von Berlo und Xavier Lauverles. Glenn von Berlo, ja, der Bruder von Kay von Berlo, also da die Bruderschaft in anderen Teams eben gegen United Autosport und Euro International. Das zweite Auto von Euro International, Markus Seibert, Max Korblott und Adrian Carschilla unterwegs. In der Elf genauso auch stark immer natürlich die Inter-Europol-Mannschaft. Charles Chavez, Niklas Pino und Julian Oliveira. Und auf dem zweiten Auto Noham Abchavic, Matthew Kaspersk und James Davison eben dabei. Und das in der 14. Cool Racing auch dabei aus der LMP2 mit Maurice Smith, Michael Banham, Matthew Jacobson und in der im zweiten Auto von Cool Racing Niklas Malyomi, John Lovicic und Forbert, genauso wie Anthony Dorquin. Dort ja interessant, auch wenn es in Richtung der Meisterschaft geht. Gehen wir in die LMGTE-Meisterschaft und dort, ja, muss man wirklich sagen, die schwächste Klasse in diesem Jahr. Wir wissen ja alle, die GTE-Meisterschaft, ja, läuft so langsam aus und da muss man eben schauen, wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, wie viel weniger es dann wirklich wird. 2024 hat dann erstmalig GT3-Autos dabei. Ich glaube, stark sind natürlich immer die Mannschaften Pluton Competition, Michael Fassbender, der Hollywood-Schauspieler mit Zach Robichon und Richard Leeds dabei. Zach Robichon ja eigentlich auch immer in der IMSA dabei, diesmal jetzt eben in Europa vertreten. Und genauso auch stark natürlich immer die Mannschaft Spirit of Race, Duncan Cameron, Matthew Griffin und David Perelson dabei. Genauso auch wie Absolute Racing, Andrew Harachino, Martin Romp und Alessio Piccarello. Wirklich stark immer Alessio Piccarello auf der Nordschleife und auch in der European Le Mans Series, glaube ich, dürfen wir ihnen einiges zutrauen. Dann, klar, immer gut dabei die Mannschaft Iron Lynx, die wir immer aus der WEC natürlich kennen, Rahel Frey, Michael Gattin und Sarah Boy, quasi auch die Mannschaft, die wir auch schon vor Wochenfrist ja in der GT World Challenge in Imola gesehen haben. Und ja, für die Iron Lynx Mannschaft Iron Dams dann dabei in der European Le Mans Series, genauso wie das Schwester Auto mit Claudio Chalvaroni, Matteo Cressoni und Davide Rigon dabei. Ja, und natürlich ein Auto, was nie fehlen darf, ist TF Sport mit Omen Racing zusammen in diesem Jahr mit Ahmad Al-Hati, Markus Sörensen und Samuel De Haan dabei. Auch das zweite Auto mit Jonathan Hasford, Henry Chavez und Jonathan Abham nicht schlecht besetzt. Meisterschaftschancen und damit auch einen guten Weg in Richtung Le Mans, glaube ich, hat die Bremer Mannschaft in der LMP2. Dort sollte man aufgrund auch allein schon der letzten Erfahrung da gute Steps gemacht haben, wie sich da andere Mannschaften schlagen. IDEC ja meistens über die European Le Mans Series dann gekommen, wie man dort dabei sein würde mit Paul Lafort, Paul Lacob, Chafin und Patrick Pillet, der ja in den LMP2s gefühlt nie so ganz Fuß fassen konnte. Aber jetzt mit der European Le Mans Series eben IDEC immer eine ganz, ganz starke Mannschaft, was so als Nachrückerteam für Le Mans immer ganz interessant ist in dem Sinne. Die European Le Mans Series dann Ostersonntag zu sehen ab 10.40 Uhr, dann im YouTube-Livestream der European Le Mans Series auf YouTube, wie schon erwähnt. Das Ganze dann auch vorher schon zu sehen mit dem Qualifying am Samstag um 13.45 Uhr. Dann sprechen wir darüber auch in der nächsten Woche über die European Le Mans Series. Wir halten euch aber über die Woche im Update am Freitag und klären euch da drüber auf, was über die Woche dann sonst noch so passiert ist. Und dann hören wir uns auch zum Beispiel am Sonntag mit diesem sehr, sehr spannenden Thema, GT-Talk-Thema, wie nachhaltig kann der Motorsport in Zukunft sein und wie nachhaltig ist der Motorsport im Generellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüss und bye-bye und möge der mit euch sein. Hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch weiterhin ist Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch eure Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO-Flüchtlingshilfe, der SOS-Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich Deine Spende hilft, auch unterstützt, unter anderem mit 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT-Talks.
GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.